Einen schönen guten Morgen. Heißt von euch jemand Jona? Nein. Nils, dein Sohn, ist heute nicht da. Mit Jonas geht auch. Ist der gleiche Name, nur mehr vergriechischt. Also ich bin froh, dass ich nicht so heiße, obwohl ich immer wieder Probleme mit meinem Namen hatte. Karl Helmut, das war ungewohnt. Aber dass ich nicht Jona heiße, bin ich irgendwie froh. Weißt du, was Jona bedeutet auf Deutsch? Taube. Jetzt stell dir vor, in Kärnten, ja, kommt der Papa mit seinem Sohn herein und stellt ihm, ach, das ist mein Täubchen. Na, wie fühlst du dir das? Dann kommt vielleicht die Freundin von Jona herein und sagt, das ist mein Tauben. Das ist doch überhaupt ganz schräg hier bei uns, gell? Wie das verstanden werden kann. Ich habe keine Ahnung, warum Jona so heißt. Bei manchen Namen wissen wir es, haben wir genauere Ahnung, sehen wir den Zusammenhang. Wenn euch was einfällt dazu oder von der Bibel noch was einfällt, ich weiß es nicht. Also das ist kein guter Einstieg für eine Predigt, wenn vorne der Prediger sagt, ich weiß was nicht. Aber so ist es. Wir wissen oft sehr wenig. Ich möchte am Anfang ein Buch empfehlen, aus dem ich auch einiges von der Predigt habe, von Tim Keller, über Jona und der unverschämt barmherzige Gott. Es ist sehr gut zu lesen, aber auch sehr tief und herausfordernd. Ich möchte am Anfang das erste Kapitel relativ rasch durchgehen und wir werden heute in erster Linie nur das erste Kapitel und das letzte Kapitel uns anschauen. Bei meiner letzten Predigt vor 14 Tagen etwa, da war das einfach, da habe ich auch das erste und letzte Kapitel gelesen, aber damit, oder durchgegangen und damit hatte ich das ganze Buch durch, weil im Obadja gibt es nur ein Kapitel. Bei Jona gibt es aber vier. Die meisten von uns kennen die Geschichte wahrscheinlich, Jona und der große Fisch, gell, das ist so bekannt. Aber bei Jona ist noch viel, viel mehr drinnen. Es beginnt damit, dass das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, geschah. Jona lebte hauptsächlich wahrscheinlich am Königshof im Nordreich unter Jerobeam II., war wahrscheinlich eher so ein Königsberater, Königsprophet dort auch. Sonst wissen wir nicht allzu viel von Jona außer dieser ganzen Geschichte. Und das Wort geschah zu ihm, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive, eine Riesenstadt im Assyrischen Reich, im Zweistromland. Und das Nordreich in Israel hatte sich zur Zeit Jonas ziemlich ausgebreitet, auch gegen Norden hin und kam an dieses Assyrische Reich sehr nahe. Und die hatten dann Berührung. Und das war immer ungut. Die Assyrer verstanden sich als Kriegsvolk und hatten sie massiven Erfolg und sehr, sehr bekannt waren ihre Grausamkeiten. Bis heute sieht man das auf Bildern, Reliefs, wie sie ihre Feinde gepfählt haben, wie sie ihre Feinde die Haut abgezogen haben und. Also sie waren unwahrscheinlich grausam und haben anscheinend einen wirklich satanischen Spaß dran gehabt. Und jetzt sagt Gott zu Jona, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive. Das heißt, Jona hatte bereits ein Schnurlostelefon, wie wir heute gehört haben. Er hat Gott verstanden. Er war ein Prophet. Er hatte gelernt, dass auf der einen Seite Gott ihn berufen hat und auf der anderen Seite gelernt, wirklich auf Gott auch zu hören. Wenn wir Gottes Kinder sind, haben wir seinen Geist. Haben wir auch gelernt, auf ihn zu hören? Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffa. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, da gab er das Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Weit weg vom hebräischen Yahweh, das ist das Wort, was dort steht. Also Ninive auf der einen Seite Richtung Osten, Tarsis total Richtung Westen. Wahrscheinlich war das Tarsis in Spanien. Also er wollte ziemlich die entgegengesetzte Richtung. Er hatte was verstanden, aber er hatte etwas nicht begriffen. Er hatte verstanden, was er zu tun hatte, aber er sagte sich, das ist der größte Unsinn, den ich jemals gehört habe. Ich bin hebräischer, jüdischer Prophet. Wir stehen im Clinch mit einem Assyrerreich. Das sind die grausamsten Krieger, die es gibt, die mit ihren Feinden unwahrscheinlich grausam umspringen. Wenn Gott gesagt hatte, prophezei über diese Stadt ihren Untergang, wie es ja bei anderen Propheten gemacht hat, super. Aber hinzugehen in die Stadt hinein, um das zu sagen, da weiß ich zwei Dinge. Das eine ist, ich bin mir sicher, ob ich bis dorthin komme. Wenn ich reinkomme, bin ich nicht sicher, ob ich mit oder ohne Haut wieder rauskomme. Und das dritte ist, und das hat ihn gefuchst, wenn Gott ein Gericht irgendwo ankündigt, dann tut er das, damit die Leute dort noch eine Chance bekommen. Und die Assyrer sollen keine Chance bekommen. Das sind unsere Feinde. Wir lesen das in der späteren Geschichte. Erbarmen mit den Assyrern zu haben, das ging sowas gegen den Strich, das ist sowas von unlogisch, das geht nicht, das ist unmöglich. Wir haben ja so eine Situation noch nie erlebt, gell, dass Gott uns was gesagt hatte. Und dann fangen wir an zu argumentieren. Habe ich das richtig verstanden? Oder na, jetzt sind die Umstände aber ganz schlecht dafür. Es geht jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das sehr gut. Ich besuche die Sinklinde im Krankenhaus und wie ich rauskomme, sehe ich eine einzelne Person dort stehen und mir war völlig klar, geh hin zu der Person, munter sie einfach auf, der hat sich gerade gefreut an der Natur dort, ihr ging es nicht gut, das sah man. Geh doch hin und sag, es ist doch schöne Natur, einfach so. Und ich schaue mich um und ah, da steht auch noch jemand und sie schaut nicht wirklich zu mir und ich druck's umeinander und ich gehe nicht hin. Kennt ihr solche Situationen? Jona. Herr, das ist im Moment einfach nicht passend. Ich kann doch nicht jetzt den besuchen oder dem was sagen, den unpassenden Moment. Und Gott sagte, geh hin. Gestern war die Überprüfung bei uns von Feuerlöschern beim Feuerwehrhaus. Und da steht man in einer langen Reihe. Und neben mir eine alte Oma dann. Und die fängt gleich an, mit mir zu reden. Und ich kannte sie jetzt nicht, aber sie war vor einiger Zeit zugezogen ins Dorf. Schön. Und dann sehe ich hinter mir, wie eine Frau kommt, deren Mann vor kurzem verstorben ist. Wusste ich. Wir haben ein bisschen Kontakt miteinander. Nicht sehr viel, aber doch. Und ich denke, mit der hast du drei Worte noch zu reden. Aber diese Oma, die labert da die ganze Zeit. Ja, aber mit der Oma muss ich ja auch reden und die kennen wir noch nicht und die ist noch nicht so im Dorf integriert. Und Gott sagt, nein, diese Frau hinter dir. Und Gott hat es geschenkt, dass man die Oma dann vor mir drankam mit ihrem Feuerlöscher und dann war sie beschäftigt. Und dann ging ich ein paar Schritte nur nach hinten und fragte uns so ganz kurz, wie es so Situation ist, geht und sagt, ach ja, schwierig. Und dann kam ich so ganz kurz ins Gespräch und sie kämpfte mit den Tränen dort. Nur ganz kurz. Hören wir noch Gottes Stimme und Aufträge in unserem Umfeld? Wir sagen hier in unserer Gemeinde, habe bitte eine Willkommenskultur. Und das finde ich super. Jeder Gast soll herzlichst willkommen sein. Also wenn du jetzt Gast bist, zuschaust, herzlich willkommen. Aber das Evangelium kennt eine G-Kultur als erstes. Gehet hin und ladet ein. Aber geht hin. Und wir Christen sind wie der Jona, der sagt, in meinem schönen Teil, in dem Land, wo ich bin, da kann ich Jahwe anbeten, da wäre ich verstanden. Das passt dort. bis auf das, dass dort auch Gott hineinredet. Und dann sagt er, geh. Und der Jona geht in die andere Richtung. Da ließ der Herr einen großen Wind auf das Meer kommen und erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, dass man das Schiff, dass man Angst hatte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen und lag und schlief. Ein unwahrscheinlich verantwortungsvoller Mensch. Da trat zu ihm der Schiffsherr, der Schiffseigner, und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott dann an uns denken, dass wir nicht verderben. Und dann kapierten sie was. Diese Art von Unwetter ist sowas Ungewöhnliches. Da ist was Besonderes dahinter. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen das loswerfen, damit wir erfahren, um wes Willen es uns so übel geht. Und als sie das loswarfen, da traf es Jona. Und da sprachen zu ihm, sage uns, um wes Willen, warum es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Was tust du? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du? Und von welchem Volk bist du? Und dann gibt es anscheinend die kürzeste Evangelisation. Und der Jona wusste nicht einmal, dass er evangelisiert. Der Jona sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Oho, die fühlten sich immer besser als die Heiden. Ich bin ein Hebräer, das war das Erste. Und ich fürchte nicht einen Gott. Ich fürchte Jahwe. Er nimmt hier den Namen des hebräischen Gottes im Gegensatz zu den Göttern, die alle hier angerufen hatten. Ich bin ja Hebräer, das sind Heiden. Ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Kurze evangelistische Ansprache. Aber das Resultat ist, da fürchten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn, vor diesem Jahwe floh. Denn er hatte es ihnen gesagt, hat ihnen ganz kurz erzählt, was er angestellt hatte. Großartiges Zeugnis, gell? So richtig evangelistisch. Und das Interessante ist, diese Heiden glauben es. Und sie sprachen zu ihm, was sollen wir denn jetzt mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse, denn das Meer ging ihm ungestümer. Und jetzt kommt typisch Jona, lasst mich sterben. Das hat alles keinen Sinn. Das sagt er später noch dreimal. Ich möchte sterben. Wenn es schwierig wird, sterben. Er sprach zu ihnen, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer stille werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Unwetter über euch kommt oder gekommen ist. Und dann ist interessant, die Heiden sind barmherziger als später Jona. Sie sagen, nein, nein, doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Sie wollten ihn nicht reinschmeißen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Sie konnten nicht gegen diesen Jahwe ankämpfen, das merken sie. Und dann passiert eine Kehrtwende, die ist immens. Da riefen diese Heiden, zu wem? Zu Jahwe, nicht zu ihren Göttern mehr. Zu dem Gott Jonas. Den riefen sie jetzt an und sprachen, ach Herr, ach Jahwe, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen. Sie sehen keinen Ausweg mehr und sagen, das ist doch falsch, den ins Meer zu werfen, aber verdirb uns nicht deswegen. Wir sehen keinen anderen Ausweg mehr, deswegen rufen wir dich an. Rechne uns das nicht, dieses unschuldige Blut nicht zu. Naja, unschuldig, darüber könnte man ja streiten in dem Moment, gell? Denn du, Herr, Jahwe, hebräischer Gott, tust, wie es dir gefällt. die unterwerfen sich diesem Gott, dem der Jona sich nicht unterwirft. Das ist eine interessante Geschichte. Das Wort des Herrn kommt zu Jona, der tut nicht das, flieht, geht weg, trifft die Heiden bekehren sich und tun das, was Gott will. Ein tolles Muster dort. Ich finde das so genial, dass Gott solche Dinge auch noch braucht. Ich laufe davon und rede nicht mit einer Person und Gott schickt vielleicht die nächste oder die nächste Gelegenheit nochmal. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da wurde das Meer still, ließ ab von seinem Wüten. Und die Heiden, was machen sie? Und die Heiden fürchten den Herrn, Jahwe steht dort. Die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Die Heiden werden weise. Der Jona handelt dumm und die Heiden werden weise. Nur wenn das nicht was ist, ich finde, Gott hat ein Stück Humor vielleicht auch noch. Und sie brachten diesem Herrn, Jahwe, steht extra immer der hebräische Gottesname dort. Und sie brachten diesem Gott Opfer dar und taten Gelübde. Das heißt, sie gingen mit diesem Gott ein Stück einen Bund ein. Ist doch verrückt eigentlich. Und dann passiert etwas, und das kann wirklich nur Gott machen, dass über diesen ganzen Schmarrn, der da passiert ist mit dem Jona, er noch ein Bild auf Jesus Christus malt. Hat er nicht gewusst. Dass hier einer stirbt, damit die anderen leben können. Ha, kennen wir das von irgendwo her? Einer stirbt, damit die anderen leben können. Und dann wird er noch als Beispiel genommen, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bau des Schiffes war, wird der Menschensohn ebenfalls im Tod sein. So wie Jona. Nur fügt dann Jesus einen kleinen Satz noch dazu. Matthäus 14 ist das. Jesus sagt, aber hier steht mehr als Jona. Das ist schön. Hier steht mehr als Jona. Und dann lassen wir das 2. Kapitel etwas aus. Jonas Lobgesang im Fischbauch. Das Echo klang. Das Lied, das schwang da drinnen, ja. Der ganze Fisch war voll Gesang. Toll war es da drin sicherlich nicht. Jona tut ein Stückchen Buße und jetzt versucht er das Richtige zu tun. Ich muss das Richtige tun, ich muss das Richtige tun. Ich bin ja schließlich ein Hebräer. Und selbst im Fischbauch sagt dieser Knochen noch, Herr, die, die dich suchen, denen gibst du ja Gnade. Aber die, die dich nicht suchen, die anderen Göttern nachgehen, ja, da flieht die Gnade. Jona, du bist dem richtigen Gott nachgegangen und sitzt im Fischbauch. Die anderen gingen falschen Göttern nach, haben nur einmal dich gehört und verehren jetzt diesen Gott. Aber Jona war so überzeugt, ich bin Hebräer und ich bete den richtigen Gott an. Ich mache jetzt nichts mehr falsch. Und dann speit ihn der Fisch aus und dann kommt das Wort Gottes wieder zu ihm und sagt, geh nach Ninive. Diesmal mache ich es richtig. Diesmal mache ich alles richtig. Und dann macht er alles richtig. Er kommt in die Stadt Ninive, er wird nicht gehäutet, er wird nicht gepfählt. Und dann erlebt er etwas in der Stadt, was er im Hinterkopf hatte und ist stinksauer. Die Stadt tut Buße. Diese grausame Stadt, die ausgerottet gehört. Die tut Buße. Und Jona sagt, ich habe alles richtig gemacht. Herr, jetzt machst du was Falsches. Du stehst nicht zu deinem Wort, du bist, Gott barmst dich. Und der Knabe ist stinksauer. Den ersten Teil, den verstehen wir ja noch. Er läuft von Gott weg, Gott holt ihn wieder ein. Das ist der verlorene Sohn. Nicht? Er läuft weg von Gott. Und irgendwann holt er ihn bei den Schweinen, diesmal war es halt der Fischbauch, holt er ihn wieder ein. Und dann tut er ein Stück Buße. Und was macht er als Zweites? Er ist brav. Ist doch schön, gell? Wenn endlich ein verlorener Sohn brav wird. Und Gott sagt, ich brauche keine braven, verlorenen Söhne. Für die Bravheit war mein Sohn zuständig, der war total brav. Ich brauche hingegebene Söhne. Die sagen das, was wir gerade gesungen haben. Hier bin ich, Herr, nimm mich. Mach mit mir, was du willst. Und der Jona dachte, jetzt tue ich ja, was Gott will. Und dann hat Gott auch zu tun, was ich will. Gell? Kennen wir das? Irgendwo ein bisschen? Jetzt war ich so brav und jetzt, wieso passiert das jetzt? Herr, jetzt war ich so brav, jetzt habe ich Krebskranke begleitet. Das ist doch schön, oder? Und jetzt schickst du mir auch Krebs. Na toll. Herr, was ist denn da falsch? Ab heute begleite ich nur noch Leute, die Grippe haben. Nicht so gefährlich. Und dann sagt mir der Arzt, ja, jetzt bist du geheilt, weil diese Operation ist super gegangen, passt alles wieder, stell dich hin. Super her, ich begleite weiter Krebskranke. Und die nächste Untersuchung kommt und sagt, du hast doch wieder Krebs. Aber ja, ich war doch brav, ich habe die Leute begleitet. Gott, geht es nicht um unsere Bravheit, weil ich kann noch so brav sein, es reicht nicht. Ich muss hingegeben sein, ihm gehören. Er sagt, wo ich bin, wo der Herr ist, das soll auch sein Knecht sein. Hingegeben, dort wo er ist, ihm nachgehen, nicht brav sein. Und das ist die Riesenherausforderung bei Jona. Erst war er schlimm, das hat er eingesehen. War nicht in Ordnung, das sehen wir alle ziemlich ein. Ja. Wenn es schon nicht bei uns wir sehen, dann sehen wir es bei anderen, wie schlimm sie sind. Das sehen wir relativ schnell. Aber die zweite Seite von Jona ist, dass er brav war und gedacht hat, durch sein Bravsein kann er. Nein, durch sein Bravsein kann Gott. Aber wenn ich ihm hingegeben bin, aber es ist Gott, der was tut. Und dann lesen wir in Kapitel 4, das heißt im Kapitel 3, der letzte Vers, und Gott sah, dass dieses Volk, die von Ninive Buße taten, Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten, das nennt man Buße tun, in die richtige Richtung wieder gehen. Und Gott ließ sich des Unheils gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr. Wenn Gottes Gnade wirklich ganz, ganz, ganz tief zugreift, gefällt uns das nicht immer. Wir denken immer, Gottes Gnade ist das Schönste. Aber wenn Gottes Gnade ganz tief zugreift, dann zeigt sie uns auch gleichzeitig, wie kaputt, verloren, sündig wir sind. Ich kann nichts beitragen, lieber Jona. Du kannst durch deine Bravheit Gott nicht zwingen. Du kannst nichts, durch was du tust, Gott in die Hand bekommen. Aber Gott kann dich in die Hand bekommen durch das Vertrauen, was du ihm schenkst, durch den Glauben an ihn. Aber es ist keine Tat, sondern es ist ein Anvertrauen, der sagt, Herr, mach mit mir, was du willst. Ich darf dir vertrauen, du machst es richtig. Und dann steht bei uns gleich, ja, aber schon alles, aber Missionar in Afrika, da bin ich nicht geeignet dafür. Ja. Jona war auch nicht geeignet für Ninive. Er hatte keinen Panzer. Was Gott von uns möchte, ist nicht in erster Linie unsere Bravheit. Das hat er von seinem Sohn gefordert und der war brav. Was Gott von uns möchte, ist Hingabe. Und wenn wir das verstehen, Hingabe, weil wir jetzt sowieso in Gottes Hand letztlich sind, aber vertraue ich ihm auch, dann kann er machen, was er will. Und es missfiel Jonas sehr und er wurde zornig und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr Jahwe, war das nicht meine Rede schon vorher, als ich noch in meinem Land, im Nordreich war, unter meinesgleichen, wo ich mich noch wohlgefühlt habe, da wusste ich schon über dich Bescheid, wie du bist, dass du ja gnädig sein wirst. Und deshalb floh ich ja schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist und langsam zum Zorn, und er zitiert hier, Altes Testament, gell? Psalmen, und groß an Güte und einer, der sie das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Kennen wir den Satz von ihm? Es ist alles sinnlos. Ich kann ja doch nichts erreichen. Lass mich einmal leben. Und Gott sagt, du brauchst nichts erreichen, du sollst dich mir hingeben. Und dann kann ich mit dir alles erreichen, was ich will. Aber nicht, was du willst, sondern was ich will. Und das ist die Herausforderung vom heutigen Sonntag. Ich hoffe, dass du heute nach Hause gehst mit dieser Frage. Bin ich hingegeben an ihn? Kann er mit mir machen, was er will? Stehe ich in diesem Kampf her, mach mit mir, was du willst. Wir singen das ja ziemlich häufig. Mach mit mir, was du willst, Herr, aber. Und wenn du überlegst, was das Aber ist, dann weißt du, was dein Götze ist. Was dir wichtiger ist als Gott. Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, aber. Und dann fallen uns das eine oder andere ein. Und dann weißt du, was dein Götze ist, was dir wichtiger ist, als Gottes Willen zu tun. Lass mich lieber sterben. Und der Herr sprach zu ihm, ist es recht, dass du zornig bist? Und das war ein ganz tiefer Zorn, der sich gegen sich selbst richtet, der sagt, das hat alles keinen Sinn. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und er machte sich dort eine Hütte und er saß darin im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Er hoffte, dass Gott noch einmal seinen Willen ändern würde. Deswegen geht er östlich der Stadt. Sein Heimweg wäre westlich der Stadt gewesen, nicht östlich. Ist doch interessant. Er wollte vom Sonnenaufgang die Stadt beobachten. Da bestellte Gott der Herr. Und da denke ich so, das sind so die ein Stück humorvollen Dinge auch, die Gott macht in seiner ganzen Pädagogik. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinusstrauch und ließ ihn über Jona emporwachsen in einer Nacht, damit Schatten über seinem Kopf wäre und ihn von seinem Missmut zu befreien. Man könnte auch sagen, Lebensüberdruss zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit ganz großer Freude. Ach, jetzt brauche ich nicht mehr sterben, ich habe einen Rizinus. Gott hat echt Hunger. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte und er stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und das geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stirbt. Er freute sich mit großer Freude über den Rizinus. Und dann der Rizinus ist weg, dann würde er sterben. Klassisch. Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Zum Glück hat Gott nicht so gedacht. Gell? Und dann kommt Gott. Und dann hört, das ist das einzige Buch in der Bibel, das mit einer Frage aufhört. Dann sagt Gott und sprach zu Jona, ist es denn recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus? um den du dich nicht gemüht hast, den du nicht großgezogen hast, den du nicht gedüngt hast, den du nicht begossen hast, der kam einfach. Der als Sohn einer Nacht dastand und als Sohn einer Nacht auch wieder zugrunde ging. Um den warst du besorgt. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen rechts und links, zwischen Gut und Böse. Und noch eine Menge Vieh dort. Jona, schau dir den Rizinus an, der schaut ein bisschen nicht so gut aus. Aber der Jona hatte gedacht, ich bin was Besseres. Ich bin ja ein Christ. Ich habe das Richtige getan. Wieso erbarmt sich Gott über diese verfluchte Stadt? Weil sie in Gottes Augen, diese Menschen dort, genauso wertvoll sind wie Jona. Wenn du heute hier hinausgehst und Menschen triffst, in Klagenfurt, in deiner Familie, in deinem Umfeld, mit denen du vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommst. Wir müssen ja nicht unbedingt nach deinem Leben trachten und dich häuten wollen. Ja? Aber dann überlege, in Gottes Augen sind sie gleich wert wie du. Bin ich Gott hingegeben und bereit, für sie da zu sein? In irgendeiner Art und Weise für sie da zu sein. Du sollst Gott deinen Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gottes Liebe, Nächstenliebe. Es geht Hand in Hand. Und deine Bravheit könnte sein, dass sie dich abhält, Gott zu hören und vor allem Gott gehorsam zu sein. Weil nicht die Bravheit verlangt in erster Linie Gott, sondern den Gehorsam des Opfers, der Hingabe. Gebt eure Leiber als lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer dar. Ein Opfer hüpft nicht in Eigenregie herum, sondern der Priester, in dem Fall der hohe Priester, will immer wieder dafür sorgen, gib dich mir hin. Ich weiß, was du brauchst. Ob in Krankheit oder in Gesundheit. Ob mit Krebs oder eben nur mit einer Verkühlung. Ich weiß, was du brauchst. Vertrau mir. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast diese Geschichte vom Jona uns aufbewahrt, damit wir ein Stück von unserer Überheblichkeit und Flucht oder Eigendünkel herunterkommen zu dir. Dass wir wieder lernen zu sagen, nimm mich ganz hin, tu das mit und durch mich, was du willst. Ich will dir immer wieder neu lernen zu vertrauen. Stärk du uns das, dieses Vertrauen in dich, damit der Friede Gottes in unseren Herzen regieren kann.